NDR Info. Echo des Tages.
Schönen guten Abend. Und das sind heute einige unserer Themen. Die Grexit-Debatte. Sollte, will und kann Griechenland die Eurozone verlassen? Und mit welchen Konsequenzen? Wir berichten und kommentieren. Außerdem Pegida, Kundgebungen und zahlreiche Gegendemonstrationen zur Stunde wieder in mehreren Städten im Land. Führungsstreit, der Ton bei der Alternative für Deutschland, der AfD, wird schärfer und Prozessauftakt. Einer der mutmaßlichen Attentäter vom Boston-Marathon steht vor Gericht. Das und mehr jetzt hier im Echo des Tages. Ich bin Anna Osius, herzlich willkommen. Griechenland bestimmt mal wieder die Schlagzeilen. Sollte das wirtschaftlich angeschlagene Land aus dem Euro aussteigen? Diese Diskussion wird momentan vor allem hier in Deutschland geführt. Am Wochenende waren ja Stimmen aus der Bundesregierung laut geworden, die einen sogenannten Grexit gefordert haben, also einen griechischen Exit aus dem Euro. Heute versuchte die Bundesregierung, diese Debatte so schnell wie möglich zu beenden. Allerdings mit der klaren Warnung in Richtung Athen, die Sparvorgaben ja einzuhalten. Wir sind nicht erpressbar, so Wirtschaftsminister Gabriel. Aus Berlin, Dietmar Riemer.
Noch hat der Grieche ja gar nicht gewählt, aber die Ratschläge, ob gebeten oder ungebeten, kommen schon aus Deutschland. Für den Fall der gefährlichen Fälle sollten die Griechen den Gürtel nach der Wahl wieder etwas weiter schnallen. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Europäischen Parlament, Elmar Brok, CDU, gibt sich noch konziliant. Nein, kein Rausschmiss aus Euroland, sagt er im ARD-Fernsehen, aber...
Nein, wir wollen ja nicht, dass Griechenland austritt. Nur muss auch Herrn Tsipras deutlich sein, dass er nicht die Europäische Union erpressen kann.
Genau, wir sind nicht mehr erpressbar, sagt auch Vizekanzler Wirtschaftsminister Gabriel, der SPD-Vorsitzende, heute in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Gabriel fordert Vertragstreue der Griechen, egal mit welcher Regierung, und fügt hinzu, man möchte die Griechen in Euroland halten, aber nicht um jeden Preis. Nein, ein Austritt der Griechen aus der Euro-Währung hat seinen Schrecken offensichtlich verloren. Es geht kein Gespenst mehr um in Euroland. Und das, sagt Elmar Brok, hat diesen Grund.
Wir müssen auch sehen, dass über Bankenunion und eine Vielzahl anderer Gesetzgebung, die wir in den letzten 3 Jahren zum Ministerrat und Europäisches Parlament betrieben haben, doch in der Lage sein werden, so etwas besser zu kontrollieren. Wir sehen nach wie vor, dass 80-90% der Bevölkerung der Auffassung sind in der gesamten Europäischen Union, auch an den Märkten, dass der Euro nicht gefährdet ist. Und ich glaube, dass aus diesem Grunde heraus wir heute eine andere Situation haben. Aber dennoch wäre es keine gute Angelegenheit.
Um diese unschöne Angelegenheit zu vermeiden, muss mit den Griechen gesprochen werden, fordert die Vorsitzende der Grünen, Simone Peter, und findet im Übrigen:
Ich halte das für eine unverantwortliche Diskussion. Wir haben hier eine Solidargemeinschaft. Es muss darum gehen, zu stabilisieren. Vor allen Dingen muss man sich ja auch, das sagen ja auch Wirtschaftsexperten, die Folgen vor Augen führen. Die müssen ihre Reformanstrengungen selber stemmen, aber die müssen auch wieder Möglichkeiten haben zu investieren.
Aus München kommt das Signal, kein weiterer Schuldenerlass für die Griechen. Der bayerische Finanzminister Söder, CSU, weist in der Süddeutschen Zeitung darauf hin, dass die Zeit der Rabatte für Athen vorbei sei. Aber, das sagt er auch, es dürfe jetzt nicht zu einem falschen Zeitpunkt, an dem die Wahlen noch gar nicht stattgefunden haben, eine voreilige Diskussion über den Euro-Abschied der Griechen geführt werden. Und die Bundesregierung? Nun, sie verhält sich taktisch geschickt, weist auf Erfolge der Griechen hin bei der Haushaltskonsolidierung und weigert sich, schon heute ein Ergebnis zu kommentieren, das ja noch gar nicht stattgefunden hat, sagt Sprecher Steffen Seibert.
Alle Diskussionen über mögliche Wahlausgänge und was sie bedeuten könnten, werden ja mit Sicherheit in Griechenland schon geführt. Da wird es keines deutschen Regierungssprechers bedürfen, der von der Seite reinruft.
Das tun derweil ja schon die anderen in Koalitionsparteien und Opposition.
Die deutsche Debatte um Griechenlands möglichen Ausstieg aus dem Euro hat in Brüssel heute gar nicht für Begeisterung gesorgt, zumal dieser Ausstieg de facto ja gar nicht so einfach möglich wäre. Eine Sprecherin der EU-Kommission hat heute nochmal betont, dass die Mitgliedschaft in der Währungsunion unwiderruflich sei. Aus Brüssel, Ralf Siener.
Überflüssig und unangebracht ist die Diskussion über einen möglichen Euro-Ausstieg Griechenlands aus Sicht der Brüsseler EU-Kommission. Denn der Lissabonner EU-Vertrag lasse einen solchen Ausstieg Griechenlands gar nicht zu. Artikel 140, Paragraph 3 des Vertrages sagt, dass eine Euro-Mitgliedschaft unwiderruflich ist, betont die Sprecherin der EU-Kommission. Ein Austritt aus der Eurozone sei nicht vorgesehen. Aber unabhängig von den EU-Paragraphen, die ja nicht unabänderlich sind, wäre denn ein Griechenland-Ausstieg überhaupt zu handhaben, wird die EU-Sprecherin Annika Breithart gefragt.
But in general, Annika, is a Grexit a feasible option?
Doch auch auf diese rein theoretische Frage will sich die EU-Kommission nicht einlassen.
The Euro is here to stay. The Euro has proved its resilience.
Der Euro bleibt und hat seine Widerstandsfähigkeit bewiesen, betont die Kommissionssprecherin.
Contrary to, those
Lassen Sie mich als Kontrapunkt zur derzeitigen Ausstiegsspekulation daran erinnern, dass am 1. Januar Litauen als 19. Mitglied der Eurozone beigetreten ist.
We welcomed a 19th member to the Eurozone.
Die Kommission erwartet, dass die Euro-Währungsgemeinschaft noch weiter wächst.
We expect the Euro to grow further.
Auf keinen Fall aber schrumpft. Um aus dem Euro auszusteigen, müsste die zukünftige Regierung in Athen zunächst die EU verlassen. Beides steht aber überhaupt nicht zur Diskussion. Im Gegenteil. Der populäre Syriza-Parteichef Alexis Tsipras hat bereits deutlich gemacht, dass er im Falle eines Wahlsieges an der Euro-Mitgliedschaft Griechenlands festhält. Tsipras verlangt sogar von der Europäischen Zentralbank, dass sie beim geplanten Ankauf europäischer Staatsanleihen Griechenland nicht ausspart. Der Syriza-Chef weiß, dass die EZB sein mächtigster europäischer Gegenspieler ist. Wenn Tsipras im Falle eines Wahlsieges alle Reformen zurückdreht und die Schuldenrückzahlung verweigert, kann die EZB den Geldhahn zudrehen und den griechischen Banken die Möglichkeit nehmen, sich zu refinanzieren. Der Athener Regierung bliebe dann nur die Möglichkeit, erneut Drachmen zu drucken.
Noch 3 Wochen, dann wird in Griechenland ein neues Parlament gewählt. Und damit könnte die Stabilität im Euroraum erneut in Gefahr geraten, fürchten Beobachter. Jetzt hat sich also auch noch die deutsche Bundesregierung eingemischt und den möglichen Ausstieg Griechenlands aus der Eurozone zumindest erwähnt. Wie ist das alles zu bewerten? Alles viel zu viel Aufregung, findet jedenfalls Marita Knipper in ihrem Kommentar.
Seit Tagen wird in den Medien ein Bedrohungsszenario aufgebaut, von dem niemand weiß, ob es je eintreten wird. Der Austritt Griechenlands aus der Euro-Währungsgemeinschaft. 2011 wurde es hinter vorgehaltener Hand diskutiert, dann aber verworfen. Der griechische Ex-Finanzminister Venizelos hat das Thema erneut in die Medien gebracht, aus Eigeninteresse. Was er davon erzählt, klingt wegen des Orts ziemlich konspirativ. Finanzminister Wolfgang Schäuble sprach mit ihm darüber in einer polnischen Bar. Na und, kann man da nur sagen. Angesichts der Krise haben damals viele so gedacht. Jetzt ist Venizelos Außenminister der Regierung Samaras und die will wieder gewählt werden. Außerdem herrscht Aufregung, weil manche behaupten, die Bundesregierung habe sich bereits in den griechischen Wahlkampf eingemischt, weil über die Zeitschrift Spiegel gestreut wurde. Kanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Schäuble hielten den Austritt Griechenlands aus dem Euro für verkraftbar. Wieder kann man nur sagen, na und? Nichts Neues. Vielleicht sollte man es aber bei der Theorie belassen und mit mehr Ruhe an die Thematik herangehen. Natürlich ist die Situation inzwischen eine andere. 2011 drohte die Krise in Griechenland objektiv andere Schuldnerstaaten, die unter dem europäischen Rettungsschirm Schutz suchten und fanden, mit in den Strudel zu ziehen. Zum Beispiel Irland und Portugal. Dieser gefährliche Dominoeffekt scheint gebannt. Zudem existieren heute gemeinsame EU-Gesetze zur Bankenrettung und deren Abwicklung. Trotzdem muss man nicht gleich ohne Not den Härtetest wagen. Denn niemand kann die Auswirkungen tatsächlich vorhersagen. Viele Wirtschaftsexperten haben immer wieder gesagt, es gibt andere Wege, um Griechenlands nach wie vor angespannte finanzielle Situation zu lindern. Darauf sollten die Politiker hören. Eine Möglichkeit ist es, die Rückzahlung der Schulden in der Zeitachse zu strecken. Gleichzeitig sollte man die zu zahlenden Zinsen auf einen minimalen symbolischen Wert reduzieren. Damit entstünde derselbe Effekt wie bei einem Schuldenschnitt. Solch ein Szenario würde sogar der Linkspartei Syriza im Fall eines Wahlsiegs gut ins Konzept passen. Deren Parteichef Alexis Tsipras ist ja nicht einfältig. Er weiß, wie pleite Griechenland faktisch ist. Wenn er das Recht erhielte, Neuverhandlungen zu den Kreditlinien Leitlinien und dem Sparprogramm zu führen, könnte ihm so am Ende ein solcher Kompromiss mit den Vertretern der Euro-Staaten gelingen. Damit könnten alle Beteiligten sehr gut leben. Alle hätten das Gesicht gewahrt, denn man hätte sich ja in der Mitte getroffen, ohne den Euro abzuschaffen. Was ökonomisch im Sinn der Griechen ist. Insofern tut die Bundesregierung gut daran, das Wahlergebnis am 25. Januar abzuwarten. Erpressen lassen sollte sie sich allerdings genauso wenig.
Ein Kommentar von Marita Knipper für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Alternative für Deutschland, AfD, befindet sich in einer tiefen Führungskrise. Das räumen Parteimitglieder inzwischen offen ein. Zentrum des Streits ist Parteigründer Bernd Lucke, der innerparteilich zahlreiche Kritiker hat, unter anderem Vorstandsmitglied Konrad Adam. Der drohte heute, die AfD könne auseinanderreißen wie ein Fass mit jungem Wein. Aus Berlin, Carsten Schabowski.
Schlammschlacht bei der AfD. AfD-Parteichef Bernd Lucke führe nach Gutsherrenart. Auslöser für den Vorwurf, Lucke will erreichen, dass es in der Partei nicht mehr drei, sondern nur noch einen Vorsitzenden gibt, nämlich ihn. Das sei effektiver. Ein lautes Nein dazu unter anderem von Frauke Petri. Sie gehört noch zu den drei Vorsitzenden des Bundesvorstandes und ist AfD-Chefin im Landtag von Sachsen.
Es geht mehr darum, wie wir eine breite Basis auch in der Spitze breit repräsentieren. Das haben wir bisher mit der Dreierlösung, der Dreisprecher-Variante getan. Und ich bin einfach dafür, diese Lösung beizubehalten und jetzt nicht ohne Not eine Satzungsänderung an dieser Stelle vorzunehmen.
Alexander Gauland gehört nicht zum Bundesvorstand, ist aber AfD-Chef in Brandenburg. Und er ist immer dabei, wenn es darum geht, den Kurs der erst 2 Jahre alten Partei mitzubestimmen. Auch er will die Bühne nicht allein Lucke überlassen.
Wir sind der Meinung, dass man die Spitze nicht verengen soll, wenn man die Basis verbreitert. Und wir sind der Meinung, dass die vielfältig gewordenen Themen der Partei besser in 3 Sprechern repräsentiert werden als in einem.
Immerhin Unterstützung bekam Lucke vom AfD-Vizesprecher Olaf Henkel. Einer statt 3 Vorsitzende. Dass Lucke das beim Parteitag in Bremen Ende des Monats durchsetzen will und schon jetzt dafür Stimmung macht, kann er verstehen. Im NDR bemerkte er,
ein Sinfonieorchester mit 3 Dirigenten würde auch keine gute Musik bringen und eine Fußballweltmeisterschaft mit 3 Bundestrainern wäre auch nicht möglich gewesen.
Es läuft nicht rund in der AfD, auch nicht inhaltlich. Parteichef Lucke vertritt das Bürgertum, er geht zu Ausländerfeinden auf Distanz, während seine Parteikollegen Petri und Gauland die AfD nach rechts öffnen wollen und der islamfeindlichen Pegida-Bewegung Beifall klatschen.
Natürlich ist es auch eine Zielgruppe für unsere Partei. Das heißt, die AfD muss sich ganz besonders mit den Sorgen dieser Menschen auseinandersetzen.
Der Streit um die Parteireform tobt schon lange, aber noch nie wurde er so offen ausgetragen. Hintergrund dafür ist aber eben vor allem auch der Streit um Inhalte, erklärte der Parteienforscher Jürgen Falter im ARD-Fernsehen.
Es gibt in der Partei alle möglichen Strömungen bis zu Antisemiten hin. Aber auf Dauer wird das nicht gehen. Das ist ein sehr starkes Argument für bürgerliche Wähler, dagegen AfD zu wählen. Das heißt, die Partei muss sich entscheiden, wirklich welchen Kurs sie nehmen will.
Den Kurs vom Politikaufsteiger zum Absteiger will auf jeden Fall keiner nehmen. Darum wurde der Ton im Laufe des Tages auch betont entspannter. AfD-Parteichef Lucke sagte zwar nichts, er ist im Urlaub, ein Sprecher ließ aber ausrichten, dass sich die Parteispitze wieder zusammenraufen will.
Führungsstreit bei der AfD, Carsten Schabowski berichtete. Für die Grünen ist diese Woche eine ganz wichtige. Zunächst trifft sich seit heute der Bundesvorstand zu seiner Klausur und am Mittwoch beginnt dann die Fraktionsklausur. Alles, um der Partei wieder eine klare Richtung zu geben, die strategischen Ziele für das neue Jahr abzustecken und eventuelle Personaldiskussionen rechtzeitig vor den Landtagswahlen in Hamburg und Bremen aus dem Weg zu räumen. Zum Auftakt der Vorstandsklausur heute haben sich die Grünen erstmal auf ihre Kernthemen zurückbesonnen. Es gehe darum, Umweltschutz und Wirtschaft unter einen Hut zu bringen, so Parteichefin Peter. Bettina Nutz berichtet.
Die Stimmung in der Partei könnte besser kaum sein, lobt Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir sichtlich zufrieden.
Wir blicken auf ein für uns sehr erfolgreiches Jahr zurück. Wir haben jetzt mittlerweile 8 Koalitionen in den Ländern, an denen die Grünen in unterschiedlichen Partnerschaften, auch in unterschiedlichen Rollen beteiligt sind.
Dass die Grünen in den Ländern stark sind, erhöht den Druck auf die schwächelnde Bundesspitze. Cem Özdemir weiß das und versichert, man habe sich auch für 2015 in dieser Hinsicht nicht viel vorgenommen, vor allem im Bund wieder zu wachsen. Dazu gehören die richtigen Themen, pflichtet die Co-Vorsitzende Simone Peter bei. Der Klimaschutz zum Beispiel, dann die ökologische Agrarwende, die sich auch gegen die Absichten von TTIP wendet, dem umstrittenen Freihandelsabkommen Europas mit den USA. Und ganz aktuell Europa. Die Diskussion um ein mögliches Ausscheiden Griechenlands aus der Eurozone, sie hält Peter für unverantwortlich. Europa und die Flüchtlingsfrage, da will die Klausur deutliche Akzente setzen. In der Asyldebatte und gegen die CSU.
Wir wollen ein klares Bekenntnis zur Einwanderungsgesellschaft, zu einer toleranten Gesellschaft, die für Zuwanderung steht, die für die Aufnahme von Menschen, ob das innerhalb Europas oder außerhalb Europas der Fall ist, hierfür einsteht.
Abschottung ist für die Grünen kein Mittel der Politik. Für Cem Özdemir ist die Klausur vielmehr der Ort, um über den Umgang mit den Rechtspopulisten zu diskutieren, mit der sogenannten Pegida-Bewegung und der AfD. Eine Exportnation wie Deutschland dürfe sich nicht abschotten. Auf zu neuen Ufern heißt auf der Klausur auch ein Bekenntnis der Partei ablegen zu einem Wirtschaftsprofil. Ökonomie weiter mit Ökologie versöhnen, so Spitzenmann Özdemir, und
wir sehen in dem, was sich hinter dem Stichwort Industrie 4.0 Digitalisierung verbirgt, eine riesige Chance, dass nämlich das, was in der Wirtschaft gegenwärtig stattfindet, die Digitalisierung, aber auch das Thema Abkoppeln des Ressourcenverbrauchs vom Wachstum, dass sich das trifft mit den Interessen, für die wir stehen, nämlich die ökologischen Interessen. Da wollen wir der Wirtschaft die Hand reichen.
Wirtschaft, schnelles Internet, Energie und Agrarwende, diese Themen mit wem umsetzen. Im neuen Jahr sollen Koalitionsfragen auf Bundesebene keine Rolle spielen, jedenfalls nicht offiziell.
Ich glaube, es macht keinen Sinn, jetzt im Beginn des Jahres 2015 darüber zu spekulieren, was nach der Bundestagswahl 2017 passieren wird.
Heißt, so lange wie möglich wollen die Grünen bei ihrem festgelegten Kurs der Eigenständigkeit bleiben. Wie lange der tatsächlich funktionieren wird, könnte vielleicht schon 2015 zeigen.
Vorstandsklausur bei den Grünen, Bettina Nutz berichtete. Die Finanzsorgen der Kommunen haben sich 2014 weiter verschärft. Das wurde heute bei der Bilanz vom Städte- und Gemeindebund deutlich. Im Gegensatz zum Bund sind viele Städte und Gemeinden weit entfernt von der berühmten schwarzen Null. Das bereitet natürlich allgemein große Sorgen. Und dazu gab es heute eine Bilanz-PK vom Städte- und Gemeindebund. Und da berichtet Christoph Prössel. Und leider findet dieser Beitrag im Moment nicht statt. Wir probieren noch einmal ihn zu starten. Christoph Prössel zum Städte- und Gemeindebund.
Um die Finanzen der Städte und Gemeinden steht es nicht gut. 2014 werden die Kommunen nicht mit einer schwarzen Null abschließen können. Allein in den ersten 9 Monaten häufte sich ein Minus von 2,6 Milliarden Euro an. Dabei macht den Körperschaften vor allem ein Ausgabenposten zu schaffen, die Sozialausgaben. Deswegen fordert der Verband grundlegende Reformen der sozialen Sicherungssysteme. Städte und Gemeinden finanzieren Kindertageseinrichtungen und die Jugendhilfe. Außerdem zahlen die Kommunen die Kosten für die Unterkünfte von Personen, die Arbeitslosengeld II beziehen. Der Verband wies auch auf den Investitionsbedarf bei der kommunalen Infrastruktur hin. Hier fehlten 118 Milliarden Euro. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg.
Die kommunale Infrastruktur ist in einem bedenklichen Teilbereich in einem dramatischen Zustand. Es ist ja kein Zufall, dass teilweise BRD mit Bröckel Republik Deutschland übersetzt wird.
Von den 67.000 Brücken der Städte und Gemeinden seien 15% in einem Zustand, der keine Sanierung, sondern nur noch den Abriss zulässt. Der Städte- und Gemeindebund fordert deswegen einen Masterplan. Außerdem sollte die Lkw-Maut für das gesamte Straßennetz erhoben werden, nicht allein für Autobahnen und Bundesstraßen.
Wir haben eigentlich in den letzten 10 Jahren bei den Investitionen immer ein Niveau von um die 20 Milliarden gehabt. Wenn Sie das vergleichen mit den Sozialausgaben, sieht das ganz anders aus. Das heißt, wir haben eine große politische Diskussion in Deutschland, die ich nicht kritisieren will. Was ist eigentlich sozial gerecht und an welcher Schraube muss ich drehen, damit es noch etwas gerechter wird? Und wir würden uns sehr wünschen, wenn man diese Diskussion auch mal auf die Infrastruktur erstrecken würde.
Im vergangenen Jahr war aber auch die steigende Zahl der Flüchtlinge für die Kommunen eine Belastung. Über 200.000 Personen sind nach Deutschland gekommen. 2015 wird die Zahl ähnlich hoch sein. Der Bund hat den Städten und Gemeinden bereits 1 Milliarde zusätzlich zugesagt. Das Baugesetzbuch wurde geändert, um die Unterbringung zu vereinfachen. Gerade aber bei der gesundheitlichen Versorgung fordern die Kommunen eine stärkere finanzielle Beteiligung des Bundes. Und Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg wies darauf hin, dass die Kommunikation mit den Bürgern besonders wichtig sei, um Akzeptanz zu gewinnen.
Wenn Sie mit Einzelnen reden und sagen, die Leute sind in Syrien verfolgt worden, die sind knapp dem Tod entronnen, da werden Sie keinen Widerstand finden. Wir haben ja immer beklagt gegenüber den Ländern, auch gegenüber dem Bund, dass die Überweisung von den zentralen Aufnahmeeinrichtungen in die Kommune einfach zu schnell geht. Das braucht Vorbereitung.
Wenn ein Bürgermeister heute erfahre, dass morgen 300 Flüchtlinge in die Gemeinde kämen, dann gäbe es nichts mehr zu kommunizieren.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Eben gerade um 6:30 konnte man in Köln ein Phänomen beobachten, das es hier nur sehr selten zu sehen gibt. Der Dom ist weg, sagte eine Kollegin ganz ergriffen. Der sonst nachts hell erleuchtete Kölner Dom war mit einem Mal schwarz, fast nicht mehr zu sehen in der Dunkelheit, sämtliche Beleuchtung ausgeschaltet. Ein Zeichen des Dompropst gegen die umstrittene islamkritische Bewegung Pegida, patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes nennen sie sich und ziehen vornehmlich Montagabend durch die deutschen Innenstädte. Heute zum ersten Mal in Köln, aber auch wieder unter anderem heute in Dresden und Berlin. Viel stärker aber scheinen die Gegendemonstrationen zu sein für Offenheit und Toleranz. In Hamburg und Rostock beispielsweise demonstrieren die Menschen zur Stunde für ein friedliches Miteinander. Und auch in Köln gibt es gleich mehrere Großveranstaltungen gegen Pegida. Frank Überall beobachtet hier in Köln das Geschehen auf den verschiedenen Kundgebungen. Herr Überall, wo befinden Sie sich und wie ist da die Stimmung?
Ich befinde mich jetzt auf einem der zentralen Plätze einer Gegenkundgebung und es ist eine ja zum Teil sehr gelassene, friedliche Stimmung. Auf der anderen Seite hörte ich gerade immer wieder Rufe im Sprechchor, wir brauchen Platz, wir brauchen Platz. Es sind viel mehr Gegendemonstranten gekommen und ich bin in so einem kleinen Übertragungswagen, einem Smart. Ich bin völlig umringt, auch von Transparenten, von Menschen und das sind mehr als die 2000 oder 3000, die ursprünglich angekündigt waren. Veranstalter haben hier vorhin gesagt 20.000, aber die scheinen wirklich auf die ganze Stadt verteilt zu sein. Man sieht, dass es sich in Seitenstraßen wirklich völlig drängt. Viele kommen gar nicht mehr zu den Kundgebungen hin und es ist wirklich schwierig, den Überblick hier zu behalten. Bei der Pegida-Demonstration selbst sind es ungefähr 150 bis 200 Menschen, die dort eingetroffen sind und die gerade unter Nazis rausrufen, der Gegendemonstranten angefangen haben, ihren Marsch anzutreten. Sie wollen quer durch die Kölner Innenstadt, einmal über die Deutzer Brücke hin zum Kölner Dom, der eben jetzt nicht mehr erleuchtet ist, damit es eben dieses Postkartenmotiv mit der Pegida-Bewegung nicht geben kann.
Begegnen sich Pegida-Anhänger und Gegner denn oder laufen die Demonstrationen getrennt voneinander ab?
Ja, die Tatsache, dass dieser Platz hier so hermetisch abgeriegelt ist durch die Polizei, der zeigt, wie intensiv die Polizei versucht, die verschiedenen Demonstranten auseinanderzuhalten. Es gibt ein Bündnis, das sich nennt Pegida läuft nicht in Köln. Und das meinen sie ernst, das meinen sie wörtlich. Sie wollten verhindern, dass der Marsch losgehen kann und wollten an verschiedenen Stellen auch versuchen, diesen Marsch zu stören, zu verhindern, dass er in Richtung Kölner Dom marschieren kann. Und das muss die Polizei, diesen Marsch eigentlich durchsetzen. Das Versammlungsrecht durchsetzen. Und da erwartet man, dass es zu Zusammenstößen kommen kann. Und deswegen sind hier viele Beamte mit Schutzwesten. Es gibt Drängelgitter in den gesamten Bereichen. Es sind Polizeimannschaftswagen in Reihen aufgestellt, quer durch alle Straßen hier. Es ist unglaublich schwierig, hier überhaupt irgendwo durchzukommen und hoffentlich dann auch, dass diese ja zum Teil verfeindeten Gruppen sich irgendwie begegnen.
Mehrere tausend Gegendemonstranten zu etwa 150 Pegida-Demonstranten. Das ist heute Abend das Bild in Köln, Pegida-Kundgebungen und Gegendemonstrationen heute in mehreren Städten im Land. Aus Köln war das Frank Überall. Vielen Dank. Und wir bleiben beim Thema, denn Pegida war heute auch Thema im politischen Berlin. Für viele Soziologen und Konfliktforscher ist diese Bewegung nämlich ein spannendes gesellschaftliches Phänomen, das erforscht werden will. In der Bundespressekonferenz haben sich heute eine Gruppe von Professoren Gedanken gemacht, wie man mit Pegida umgehen sollte.
Fragt man die Wissenschaftler, die sich seit Jahren mit den Fragen von Integration und Migration beschäftigen, so haben auch sie keine schnelle Antwort zum Phänomen der Pegida-Bewegung. Aber eines ist klar: Deutschland hat über Jahre eine Frage nicht beantwortet. Was für eine Gesellschaft wollen wir sein? Deutlich wird das an einer aktuellen Umfrage, die Andreas Zick von der Universität Bielefeld erläutert.
36% gefällt es, dass so viele Migranten Deutschland für sich als Heimat aussuchen. Allerdings bricht das ein, wenn es konkret darum geht, ob denn Deutschland auch das Zuhause sein soll.
Soll heißen, die islam- und asylfeindlichen Proteste von Pegida weisen nach Ansicht der Experten auf einen Riss in der Gesellschaft hin. Auf der einen Seite sind diejenigen, die Vielfalt wollen und Flüchtlinge willkommen heißen. Häufig sind das Menschen aus Großstädten und Ballungsräumen, die mit Migranten Tür an Tür leben. Auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die Zuwanderung ablehnen, selbst aber kaum damit konfrontiert sind.
Wir haben schon in den Einstellungen zur Migration, zur Willkommenskultur, zur Integration eine Spaltung. Wir haben schon ungefähr ein Viertel in der Gesellschaft, die große Schwierigkeiten hat und dagegen versucht anzugehen.
Was Deutschland brauche, sei ein neues Leitbild. An diesem Leitbild müssten diejenigen mitarbeiten, die davon betroffen sind. Migranten ebenso wie Vertreter aus der Politik, der Wissenschaft, Kirchen und Verbände, so der Vorsitzende des Rats für Migration, Werner Schiffauer. Der Begriff Wir Deutsche müsse neu definiert werden.
Wir sollten dahin kommen, dieses Bild noch mal zu reflektieren und zu berücksichtigen, wie sehr das deutsche Wir immer schon durch Migrationsbezüge geprägt war.
Der Vorschlag der Migrationsforscher, eine Kommission unter Federführung der Integrationsbeauftragten Aidan Özus, soll dieses Leitbild erarbeiten. Auch wenn die meisten Deutschen sich für kulturelle Vielfalt aussprechen, gäbe es immer noch erhebliche Vorurteile. Das belege eine Studie der Humboldt-Universität, so Naikan Furutan.
Vielfalt ja, viele Leute bejahen das. Vielfalt ja, aber ohne Muslime, ohne Roma, ohne Asylempfänger und ohne Flüchtlinge.
Ihr Kollege Andreas Zick von der Uni Bielefeld ist überzeugt, eine zentrale Frage müsse die deutsche Gesellschaft unbedingt klären.
Wo geht's hin? Was ist unser positives Gesellschaftsbild, was wir den Menschen anbieten?
So Andreas Zick von der Uni Bielefeld, einer der Professoren, die sich heute mit Pegida auseinandergesetzt haben, Volker Schafranke berichtete. Die langen schwarzen Haare wirr, eine Art von Vollbart, der nicht so richtig zu dem Kindergesicht passen will. Einer der beiden mutmaßlichen Attentäter des Boston-Marathons steht heute vor Gericht. Ein in vielen Aspekten rätselhafter Angeklagter, dieser junge US-Amerikaner mit tschetschenischen Wurzeln, eigentlich gut integriert, ein normaler Student und dann plötzlich offenbar gewaltbereiter Islamist. Jetzt droht ihm die Todesstrafe. Sabrina Fritz berichtet.
Keine Gefängniskleidung, keine Handschellen. Chora Tschernajew erschien wie ein schlaksiger Teenager. Seine langen Beine in der hellen Hose passten kaum unter den Plastiktisch. Der Saal Nummer 1 im Gericht von Boston sah aus wie eine Turnhalle, die notdürftig für eine Elternversammlung ausgestattet war. Der 21-jährige Angeklagte war umgeben von seinen beiden Anwältinnen, darunter die amerikanische Top-Anwältin Judy Clark, die darauf spezialisiert ist, die Todesstrafe zu verhindern. Neben Verteidigern und Anklägern waren auch einige hundert Männer und Frauen versammelt, die darauf warteten, als Jury ausgewählt zu werden. Der vorsitzende Richter George O'Toole betonte die Verantwortung dieser Jury. Dieser Fall unterscheidet sich deutlich von anderen. Herr Tsarnaev ist angeklagt für Vergehen, die mit dem Tod bestraft werden können, sagte er. Einer der 12 Geschworenen kann nur werden, wer bereit ist, für die Todesstrafe zu stimmen. Im liberalen Boston ist dies die Minderheit. Den Verteidigern von Chora Tschernajew ist es nicht gelungen, vor dem Prozess einen Deal abzuschließen. Er bekennt sich schuldig und entgeht damit der Todesstrafe. Damit bleibt diese Höchststrafe auf dem Tisch und wird den Prozess dominieren. Richter O'Toole erklärte noch einmal, Chora Tschernajew sei für die Opfer des Boston-Marathons verantwortlich. Allein 17 Anklagepunkte könnten mit dem Tode bestraft werden. Bei einer Umfrage des Boston Globe waren 62% dafür, den Attentäter von Boston hinzurichten. Zum Prozessauftakt wurde das Gerichtsgebäude von der Polizei streng bewacht. Auf der Hafenseite kreuzte ein Boot der Wasserschutzpolizei. Doch dieser Aufwand wäre gar nicht nötig gewesen, denn es gab buchstäblich nur einen Demonstranten. Keine Angehörigen, keine Unterstützer für den Angeklagten waren gekommen. Der Prozess hat die Menschen in Boston nicht mehr auf die Straße getrieben. Der eine Demonstrant war Dean Clark. Er wollte an die Opfer erinnern und in diesem Fall, so sagt er, sei auch er für die Todesstrafe.
I think in this case, yes.
Er glaube aber auch, dass es schwer sein wird, ein fairer faires Verfahren in Boston durchzuführen.
I mean, it's gonna be really tough for him to get a fair trial here in Boston.
Deshalb wollten die Anwälte den Prozess eigentlich in eine andere Stadt verlegen, doch der Richter lehnte dies ab. Die Auswahl der Jury kann noch den ganzen Monat dauern. Erst dann beginnen Plädoyers, Zeugenaussagen, Beweisführung. In 3 Monaten soll die Jury dann entscheiden, ob Dzhokhar Tschernajew schuldig ist oder nicht. Erst dann wird das Strafmaß festgelegt, lebenslang oder Hinrichtung.
Ein Bericht von Sabrina Fritz. Und damit endet auch das Echo des Tages für heute. Ich sage danke fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend, wo immer Sie gerade sind. Am Mikrofon war Anna Osius.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.